Oh mein Gott, das ist wirklich, es ist eine Parodie auf Ultra-Trail-Running. Man muss diesen Film eigentlich nochmal neu untertiteln, einfach so mit Ultra-Trail-Running-Gags. Und dann ist das so lustig.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de, hier im Trailfunk, wie immer, mit Juliane und Christian. Hallo Juliane.
Hallo.
Wie geht's dir?
Gut, ich habe Urlaub. Ich mache Urlaub zu Hause, habe mir nichts vorgenommen, außer
Podcast aufnehmen
und jeden Tag auf die Loipe zu gehen. Hier hatte es viel geschneit, leider taut's schon wieder. Und dann bin ich jeden Tag langlaufen gegangen und ich sag dir, das ist anstrengend. Das ist fast so anstrengend wie Laufen und es macht richtig viel Spaß.
Du bist ja aber fast so schnell schon auf Skiern wie im Laufschuh, oder? Also du bist letzten 20 Kilometer auf Langlaufskiern unterwegs gewesen.
Ja, aber das kommt so sehr auf die Bedingungen an. Ne? Beim Laufen ist das dann ja eine sichere Nummer, dann läufst du halt irgendeine Pace und die bleibt ja recht konstant, was weiß ich, wenn du auf Asphalt läufst. Aber boah, diese Schneebedingungen, die machen mich fertig. Mal ist es eisglatt. Mal ist es total sumpfig und dann, du weißt nie, was dabei rumkommt, wenn du deine Langlaufskier auspackst. Aber es macht richtig viel Spaß. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich finde diese Vorweihnachtszeit, diese Adventszeit ist eigentlich immer so ganz schön. Ich weiß aber nie so richtig, ob ich jetzt sozusagen zurückblicken soll auf das vergangene Jahr und zusammenfassen und analysieren, was ist gut, was ist schlecht gelaufen und so weiter. Oder ob ich halt nach vorne blicken soll und das nächste Jahr planen soll. Also ich bin immer so hin und her gerissen zwischen Rückschau und Vorschau sozusagen.
Mhm. Ja. Wie würde denn eine Rückschau ausfallen?
Ja, also man wird natürlich schon im Prinzip ab Mitte November so ein bisschen dahin gestupst, Jahreszusammenfassungen zu lesen, zu hören. Man bekommt es in den Medien mit. Wir von Alles Laufbar haben das ja in unserem Mitgliederpodcast auch schon gemacht. Da haben wir auch schon die Läufer und Läuferinnen des Jahres gekürt. Und jetzt gibt es natürlich die ganzen Apps, Spotify, Strava und so weiter, die alle Jahreszusammenfassungen geben und dich dazu ermuntern wollen, nochmal zurückzublicken. Ja? Und von daher, genau, würde ich sagen, ja, ich tue das auch. Und du hast mich jetzt gefragt, wie blicke ich auf das Jahr zurück? Es ist schwierig natürlich jetzt hier in einem Satz zusammenzufassen. Das hatte auf jeden Fall seine Momente, positiv wie negativ. Es war aufregend, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es ist viel passiert, läuferisch. Und das ist ja immer noch ein Lauf-Podcast, würde ich sagen. Bin ich ganz zufrieden. Ich habe ein paar schöne Wettkämpfe gehabt. Ich bin 100 Meilen gelaufen. Da bin ich total glücklich mit und auch stolz drauf. Und ja, jetzt, genau. Jetzt muss ich die Frage aber auch zurückgeben. Juliane, wie blickst du denn auf das Jahr 2025 zurück?
Ja, also habe ich noch nicht getan, aber wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, fällt mir auf jeden Fall ein, es war unvergleichbar mit dem Laufen der Tour de Géant. Ich werde niemals vermutlich in meinem Leben wieder so ein Jahr haben, mit so vielen Höhenmetern, mit so vielen überintensiven Momenten. Das heißt, also ich bin voller Dankbarkeit. Und muss mir klar machen, dass das so ein, ja, wie sagt man, Lifetime-Goal war, dass ich da erreicht habe und dass ich wirklich, was ich setzen muss, dem ich Raum geben muss. Ich werde noch jahrelang mir die Bilder anschauen und so. Und dass das unser Laufsport so bietet, ne? Also so intensives Erleben und so. Also ja, da kann man ja nur unfassbar dankbar sein, dass unsere Körper das so mitmachen und uns das bieten.
Und ja. Und ich glaube, obwohl wir an mehreren Stellen gewarnt haben, ja, von wegen, meldet euch jetzt nicht alle sofort bei der Tour de Géant an, es ist schon irgendwie eine krasse Herausforderung, auf die man sich wirklich Wissen auch vorbereiten muss und so weiter, haben wir Nachahmerinnen und Nachahmer schon produziert, oder? Also ich habe jetzt schon von ein, zwei Leuten gehört, die das unbedingt jetzt machen wollen in naher Zukunft.
Ja, ich habe bei Instagram auch einiges aufgeschnappt. Grüße an Silvi Geisler. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nichts. Aber in ihrer Story habe ich doch auch die Graphic Novel über die Tour de Jean entdeckt. Und ja, das lässt doch tief blicken. Oder Luke Papst und einige, die sich halt in die Lotterie werfen lassen wollen. Ich hoffe ja drauf. Ich möchte das auch gerne mal aus der Beobachterinnenperspektive betrachten und mitfiebern dürfen.
Okay, also unser Disclaimer, don't try the tour at home, kids. Das kann man so sagen. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Okay, was haben wir heute vor? Wir möchten heute über einen Film sprechen, den wir uns angeschaut haben, und zwar The Long Walk, der auf einen Roman von Stephen King basiert, beziehungsweise, um genau zu sein, gar nicht von Stephen King, sondern von dem Richard Bachman, das ist ein Pseudonym von Stephen King gewesen in seinen Anfangsjahren. Das Buch habe ich vor 20 Jahren oder sowas gelesen, da war ich noch sehr jung. Und jetzt kam eben ein Film heraus, der in den Kinos lief, der jetzt in den nächsten Tagen auch auf Amazon Prime erscheinen wird. Und da haben wir erstaunliche Parallelen zum Laufen drin gesehen und über die wollen wir sprechen.
Mhm. Aber zuerst, wie immer, unsere Kategorien ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out.
Fangen wir an mit ausprobiert. Juliane, du hast einen Schuh ausprobiert.
Genau, einen besonderen Schuh. Der Benny Bublak, der war bei uns zu Hause zu Besuch und hat seine Schuhe vor der Tür stehen lassen. Und ich erblickte diese Schuhe und musste sofort wissen, wem gehören die, die will ich auch haben, weil die so stylisch aussehen. Es handelt sich um den Arc'teryx Norvan 4 Nivalis, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein, ich sag's mal in meinen Worten, Winterlaufschuh. Der hat so eine sockenähnliche Form, sodass kein Schnee oben reinfallen kann. Eine Vibram-Sohle. Und ja, sieht einfach eigentlich eher aus wie so ein Lifestyle-Schuh. Und ja, den habe ich dann auch ausprobieren dürfen und war tatsächlich dann im Schnee damit laufen. Und ich hasse es, im Schnee zu laufen, weil die Füße nass werden, es kalt ist. Und ich finde, im Schnee hat man nichts mit Laufschuhen eigentlich verloren. Mit dem Schuh hat es mir jetzt richtig Spaß gemacht. Also es kommt kein Schnee an die Füße. Der ist wasserdicht, das heißt, die Füße bleiben warm. Man hat Halt und so. Also Schneelaufen habe ich jetzt noch mal anders entdeckt. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich Spaß dabei, im Schnee rumzulaufen.
Ja, total interessanter Schuh. Ich finde auch gerade optisch, muss man sagen, erinnert er ja schon an so einen klassischen Boot. Oder wie sagt man dazu? Ja, also es sieht aus wie ein modischer Winterschuh, den man auch irgendwie in Paris so an der Seine da irgendwie flanierend tragen könnte oder auf einem Laufsteg oder so. Also ich finde, das hat wirklich was, das sehr Modisches so an sich. Ja, weil er ganz clean ist. Also das ist ja ganz glatt sozusagen. Da sieht man auch keine Schnürsenkel oder so. Die sind dann halt, das ist so ein, ja, wie nennt man das, so ein Schnürungssystem, Quicklace nennt sich es bei Salomon, ich weiß nicht, wie das man das bei Arc'teryx nennt. Auf jeden Fall zieht man das einfach fest und versteckt es dann sozusagen unter so einer Lasche, sodass man da nichts mehr sieht und es ist ganz glatt und clean und schön.
Genau, ich trage den Schuh jetzt nicht nur zum Laufen, sondern auch, wenn ich nach München fahre und da irgendwas mache. Also jetzt nicht in der Kanzlei unbedingt, aber jetzt auf dem Laufsteg weiß ich auch nicht. Aber es ist schon wirklich ein Lifestyle-Schuh, den man so auf den Straßen sehen würde. Mhm. Und genau dieses cleane Design, das passt einfach überall zu, ist total gut. Und beim Laufen ist er aber sehr funktional. Deswegen, ja, es hat ja so zwei Funktionen bei mir, ab auf die Straße und ab in den Schnee.
Ja. Ja, und ist auch sehr leicht, ne, für einen sogenannten Winterlaufschuh. Also gibt's ja einige auch mit Gore-Tex-Membranen und so, und die so ein bisschen robuster sind, ein bisschen stabiler sind.
Und weißt du, was mir am besten an dem Schuh gefällt?
Na?
Das Reinschlüpfen. Du musst nichts schnüren. Das hatten wir ja schon mal, dass ich nicht so gerne, dass ich nicht schnüre, Punkt. Auch mit Schnürsenkel. Und da musst du einfach nur eine Lasche festhalten und reinschlüpfen. Und das liebe ich so über alles. Es dauert eine Sekunde, in diesen Schuh zu gelangen.
Ja.
Bist du den auch schon gelaufen?
Ich bin den auch schon gelaufen, ja. Also die positiven Aspekte, die du jetzt genannt hast, die sehe ich auf jeden Fall auch. Also gerade wenn jetzt Schnee liegt oder wenn das Wetter total räudig ist, ja, dann bin ich froh, so einen Schuh anzuhaben. Zum Laufen auf Trails, ja, würde ich sagen, hätte ich auch ein paar Kritikpunkte. Also gerade was jetzt so den Lockdown angeht, also wirklich einen schönen festen Stand drin zu haben, das ist mir an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gut gelungen mit dem System. Aber so insgesamt würde ich sagen, ist auf jeden Fall von so diesen klassischen Schlechtwetter- oder Winterlaufschuhen, ist das einer der besseren auf jeden Fall. Also gerade halt auch, was so das Gewicht angeht, das hatte ich ja gesagt, also der wiegt deutlich unter 300 Gramm und das ist schon sehr, sehr gut für diese Kategorie Schuh. Ja.
Mhm, ja. Du hast auch noch was ausprobiert.
Stimmt, ich habe auch was ausprobiert. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber wir haben jetzt schon erwähnt, dass hier ganz viel Schnee liegt. Ja. Und wenn man jetzt nicht gerade Lust hat, eine Schneestapfwanderung auf den Berg zu machen, und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich im Moment nicht so Lust drauf, sondern dann möchte ich irgendwie auch laufen, also richtig, richtig laufen. Wir haben hier im Tal bei uns ja auch einen Radweg. Den kann man entweder Richtung Süden laufen oder Richtung Norden. Und der ist dann aber schön flach eigentlich. Und der ist auch.
Und geräumt.
Das ist so krass, ja. Der ist auch irgendwie gestreut und der Schnee wird dort entfernt. Genau, also kann man auf jeden Fall gut laufen. Und da war jetzt mein Plan, letztens einfach mal loszulaufen. Und ich wollte so 2 Stunden ungefähr unterwegs sein, ja. Und auch gar kein Ziel jetzt irgendwie, das einen bestimmten Pace zu machen oder so. Einfach mal laufen. Weil normalerweise laufen die ja gar nicht so lange flach. Also klar, wir machen mal zwischendurch, wenn es nicht anders geht, dann läuft man hier auch mal an einem Tag mal eine Stunde halt einfach seine 10er-Runde oder sowas. Dann war man auch draußen, hat Sport gemacht und so. Aber eigentlich nutzen wir hier ja die Gegebenheiten mit den Trails und den Bergen. So, naja, ich bin halt losgelaufen und es hat sich irgendwie, an dem Tag habe ich ziemlich schnell gemerkt, heute ist ein guter Tag. Man merkt es ja manchmal einfach, oder? Also wo es einfach so klickt und es sich leicht anfühlt, man eigentlich fast schon in so einem Flow-Zustand kommt. Ich habe dann noch Musik gehört und es war einfach so sehr, sehr, es hat Spaß gemacht. Und dann war ich bei 10 Kilometern, dann war ich bei 15 Kilometern, dann war ich bei 20 Kilometern. Und dann hat sich so langsam der Gedanke festgesetzt, ich mache jetzt mal einen langen Lauf. Also ich laufe jetzt mal Richtung 30 Kilometer. Und ja, siehe da, ich bin dann nach 31 Kilometern wieder zu Hause gewesen und war total beseelt, weil ich schon sehr, sehr lange im Training keine 30-Kilometer-Runde mehr gemacht habe. Also jetzt Kilometer. Natürlich machen wir mal lange Läufe, aber hier mit Höhenmetern und so weiter,
kommt man nicht so weit. Auf 30 Kilometer, ne?
Sehr
meistens
selten.
Dann viel mehr Höhenmeter. Aber wirklich so, wirklich 30 Kilometer Asphalt.
Auch nur laufen, auch gleichmäßig laufen, ohne irgendwie hiken zwischendurch oder so, ohne stehen bleiben. Ist schon was Besonderes hier jetzt für mich wieder gewesen. Das erste Mal seit Jahren, würde ich sagen.
Und was hat dein Körper danach gesagt? Weil diese monotone Bewegung, die haben wir dann eigentlich, die haben wir fast nie. Weil wir immer bergauf und bergab, dann mal ein bisschen flach, wurzelig, was weiß ich. Diese ständig 30 Kilometer dieselbe Schrittabfolge, das tut weh.
Es tut richtig weh. Ich habe es wirklich dann auch nach circa 20 Kilometern in den Oberschenkeln schon gemerkt. Und man kriegt es dann schon wieder serviert, dass man halt also Asphaltlaufen nicht so häufig macht. Das ist ja schon was komplett anderes wieder als Trail. Also dieser Aufprall auf der Straße, das ist schon krass. Und ich habe dann echt den Muskelkater meines Lebens gehabt. Also es hat sich so angefühlt, als wäre ich das erste Mal im Jahr wieder 1000 Höhenmeter Downhill runtergeballert. Danach kannst du auch ein paar Tage erstmal nicht mehr laufen.
Also Oberschenkel oder
Oberschenkel. Oberschenkel. Wade kam dann auch noch nachtragend so ein bisschen dazu. Also eigentlich waren meine kompletten Beine getrashed nach halt 2,5 Stunden Straße laufen. Ne? Und das ist schon, das vergisst man manchmal so ein bisschen. Aber dass halt Asphaltlaufen auch sehr, sehr anspruchsvoll ist für die Beinmuskulatur, das habe ich jetzt so wieder gelernt. Ja.
Boah, ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich bin einen Halbmarathon auf demselben Radweg gelaufen und auch irgendwie schon zügig so für meine Verhältnisse und habe auch gemerkt, oh, krass, also das geht viel mehr auf dem Bewegungsapparat als Trailrunning. So mein Empfinden. Vielleicht ist es auch Gewöhnungssache, aber die Vorstellung, irgendwie Straßenmarathon oder Straßenultramarathon zu laufen, ist gerade ganz fern ab allem, was ich mir vorstellen kann, weil das schon wehtut. Also irgendwas zippt dann immer, ne? Irgendeine Sehne, die Muskeln und so. Ist einfach zugleich immer wieder dieser Impact auf dieselben Stellen. Boah, das ist schon hart.
Ist auf jeden Fall was anderes. Das hat Laura Hottenrott auch, finde ich, ganz gut beschrieben in unserem Podcast, der 2 Wochen jetzt her ist. Die macht ja auch beides so ein bisschen, die ist ja in beidem sehr gut, Trail und Straße, aber sagt halt auch, naja, man kann halt jetzt nicht einfach immer einfach so hin und her switchen, sondern das braucht schon immer wieder eine gewisse Adaption, auch gerade wieder für Straßenlaufen, muss sich der Körper wieder drauf einstellen, weil das schon eine andere Belastung ist, ja, und Wer das nicht glauben mag, der kann es ja auch mal ausprobieren. Einfach mal aus dem Stand so lange Straße laufen als Trailrunner. Das tut schon auch weh.
Tut weh. Machen aber viele, ne? Den Switch Straßenmarathon und dann Trailmarathons und so. Mhm. Vielleicht ist das der perfekte Switch, so wie Laura das halt auch macht, dieses Hin und Her, um Verletzungen noch vorzubeugen. Ich weiß es nicht, vielleicht.
Ja, genau, aber genau, also auf jeden Fall, das ist, glaube ich, Abwechslung ist immer gut, ja, aber dann vielleicht nicht so gleich ins komplett kalte Wasser springen und sich total einschenken, sondern sich immer wieder doch so ein bisschen vorsichtig wieder an die andere Disziplin rantasten. Ich glaube, das ist so ein bisschen.
Bei mir ist jetzt noch die dritte Disziplin Schneelaufen dazugekommen, also mehr Abwechslung geht nicht. Unsere nächste Kategorie, aufgeschnappt.
Wir haben etwas aufgeschnappt und zwar geht es da um Nudeln, um Pasta, um nicht servierte Nudeln und nicht servierte Pasta. Nämlich beim Transalpine Run wird es eine Veränderung geben, die eigentlich auf dem Papier erstmal ein bisschen wie eine Lappalie wirkt, aber ich glaube schon irgendwie erwähnenswert ist, ja. Und zwar war ja beim Transalpine Run, wir sind die beide ja auch schon gelaufen, du bist ihn, glaube ich, sogar mehrfach gelaufen, ne?
Ich glaube, dreimal, ja.
Dreimal, ja. War es eigentlich Teil dieser ganzen Geschichte, eine Institution, könnte man sagen, am Abend zusammenzukommen in einem großen Zelt, in einer großen Halle und da gemeinsam eine Pasta-Party zu feiern. Pasta-Party, also ja, da gibt es halt ein Buffet, jeder kriegt einen Teller Nudeln und dann sitzt man da an langen Bänken. Aber man sieht sich halt nochmal, man kommt ins Gespräch, es gibt dann noch Abendprogramm, man sieht die Highlight des Tages, es gibt eine Siegerehrung für die TagessiegerInnen und das war eigentlich ja immer so ein bisschen eine Institution und das wurde jetzt geändert, nämlich ab nächstem Jahr wird es nur noch an Tag 1 und an Tag 7 eine gemeinsame Pasta-Party geben.
Ich finde es interessant oder bemerkenswert, dass du das Lappalie nennst. Wer jemals beim Transalpine Run dabei war, der weiß, das macht den Transalpine Run zu dem, was er ist. Weil da kommt man zusammen. Es gibt ja auch diesen Hashtag, also Zut Family oder Tar Family, also dieser Familienaspekt kann man halten davon, was man mag. Aber das ist dann eben dieser familiäre Aspekt, wo Gemeinschaft irgendwie entsteht, ne, wo alle, auch die Schnellen mit den Langsamen, das Midpack, alle kommen zusammen an den Tisch, essen gemeinsam, schauen sich die Bilder an des Tages. Also es ist sehr, was diesen gemeinschaftlichen Aspekt ausmacht. Und das fällt weg. Das ist eigentlich das Herzstück des Transalpine. Das finde ich, das ist eine krasse Maßnahme. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das Klientel sozusagen des Transalpine stark verändert. Also es ist vielleicht eher ambitionierte Läufer und Läuferinnen angezogen werden, die da eh nicht so Lust haben, vielleicht drauf, weil sie lieber regenerieren möchten oder so. Und so die Spaßläufer, wenn man von Spaßläufern sprechen kann, wenn man 7 Tage über die Berge läuft, die streckt das wahrscheinlich eher ab.
Ja, also die schnellsten 20, 30 Leute, die haben dann vor der Pasta-Party schon halt ein paar Stunden schlafen können, sag ich mal, oder sich schon mal hingelegt, aber kommen dann meistens ja doch abends auch noch mal rum, um sich dann halt auch den Applaus noch abzuholen für ihre Leistung. Ja, ich stimme dir zu, es ist schon irgendwie ein großer Einschnitt. Also es gibt immer noch was zu essen, so ist nicht, aber dann halt gibt es eine erweiterte Zielverpflegung ab Tag 2 bis Tag 6, sag ich mal. Aber da weiß man ja auch nie beim Transalpine, dann ist das Wetter vielleicht doch irgendwie schlecht und dann will man da auch nicht mehr lange verweilen. Und dann ist natürlich auch so, die Ankunftszeiten sind natürlich so breit gestreut, also da gibt's ja, liegen ja Stunden dazwischen, das heißt, man wird halt manche Leute wahrscheinlich dann wirklich ein paar Tage gar nicht sehen, zumindest nicht im Zielbereich, weil die sind halt schon längst weg, ja. wenn man eher hinten ins Ziel kommt. Und ja, genau, das ist schon irgendwie, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Transalpine Run gelaufen bin, haben wir an manchen Tagen tatsächlich überlegt, du bist ja auch dabei gewesen als Support Crew, ob wir denn hingehen sollen, weil wir hatten dann vielleicht auch schon gegessen, also nicht, dass wir jetzt halt mit zu den Schnellsten gehörten, aber so im mittleren Teil, sag ich mal. Und dann waren wir doch irgendwie gerade an den letzten Tagen teilweise schon so fertig und haben gesagt, boah, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist ja auch so ein bisschen so eine Quelle für Bakterien und Viren und so weiter. Und ja, vielleicht genießt man dann auch so ein bisschen die Ruhe im Hotelzimmer und hat sich schon Burger reingefahren und könnte eigentlich schlafen. Also ich weiß gar nicht, ob wir jeden Abend bei der Pasta-Party da waren.
Da könnte man glatt wieder ein All-in, All-out draus machen. Ja. Ich hätte die ganzen Argumente auf der anderen Seite, warum diese Pasta-Party wichtig ist. Natürlich ist die auch mal ein bisschen schrullig gewesen. Ich glaube, das ist das, weil nicht das Wort passt, aber schnellsten, die Tagessieger und Siegerin muss dann immer auf die Bühne und irgendwie so ein komisches Tänzchen aufführen. Das war schon immer auch ein bisschen, so eine eigene Sache halt. Man hätte vieles ändern können, aber das zu streichen, da wiederhole ich mich, das find ich schon sehr schade. Also ja, wie gesagt, gerade wenn man irgendwie eher zu den langsamen Läufern gehört, dann will man doch auch mal sehen, wer die anderen sind, die man sonst nie zu Gesicht bekommt dann. Und dann tut sich da halt doch irgendwie so eine Gap auf, also eine riesen Lücke zwischen den Langsamen und den Schnellen. Das finde ich schade. Das war eine sehr einfache, schöne Möglichkeit. Und überhaupt Pasta-Party, allein dieser Begriff, ne, den feiere ich ja schon, also jeden Abend eine Pasta-Party zu feiern. Und überhaupt so gemeinsames Essen, das ist ja auch unter sozialen Gesichtspunkten einfach was Schönes. Und das gehört halt einfach für mich bei so einem Event dazu.
Es ging eigentlich gar nicht um die Pasta, glaube ich, ne, bei der Pasta-Party.
Genau, es gab immer Pasta, manchmal auch Kartoffeln oder so.
Genau, und es gab dann auch immer eigentlich dasselbe. Es war jetzt auch, glaube ich, nicht das leckerste Essen aller Zeiten, aber es ging halt ums Zusammenkommen. Ja, genau. das kann ich bestätigen. Mhm. Ja gut, als eher introvertierter Mensch mit immer mal wieder wechselnd stark auftretender sozialer Phobie, ist das jetzt nicht mein Traumszenario, abends noch mit 500 Leuten zusammenzusitzen an langen Tischen und so Schulter an Schulter sozusagen. Aber ich kann verstehen, wenn Leute das sehr mögen und dass sie das vermissen werden. Ja, klar.
Ja, mal schauen, wie sich die Läuferinnenschaft verändern wird beim Transalpine Run. Wir werden das im Blick behalten.
Und es ist immer noch mein Traum, Juliane, irgendwann noch mal mit dir gemeinsam den Transalpine Run als Team zu laufen.
Auf gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin nicht mehr so der Teamrunner. Das ist wieder ein anderes Thema, aber es ist so schwierig, sich der Pace eines anderen Läufers irgendwie anzupassen. Egal, ob der schneller oder langsamer ist. Das ist eine ganz andere Disziplin. Da habe ich gar keine Lust drauf. Aber danke für das Angebot.
Ich kriege dich noch dahin. Nee. Okay. All in, all out. Uns haben immer mal wieder Nachrichten erreicht von Leuten, die unseren Podcast gerne hören, aber mit der Kategorie All In, All Out offenbar nichts anfangen konnten, beziehungsweise diese unserer Meinung nach missverstanden haben. Denn unsere da dargebotenen Meinungen in der Debatte wurden halt für bare Münze genommen. Es wurde sich darüber empört, ja, was man da vielleicht auch gesagt hat für eine Position. Und uns war dann so ein bisschen ist so ein bisschen die Frage aufgekommen, ob wir das noch weitermachen wollen. Ja? Mhm. Ganz selbstkritisch muss man sagen, ja, vielleicht passt es auch nicht so ganz hier in das Feuilleton-Format rein, wo wir ja schon irgendwie versuchen, ein Thema im Hauptteil so ein bisschen analytisch und auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dort zu behandeln. Ja, und dann kommt da irgendwie so ein ironischer, humorvoller, ich weiß immer nicht, ob der Humor dann so rübergekommen ist, offenbar nicht, aber wir wollten eigentlich so ein bisschen einfach nur unterhaltsam und lustig sein, immer mit All In, All Out. Was sagst du denn? Ja. Hey Benni, was hast du da am Arm? Sieht irgendwie edel aus.
Kennst du die Firma Amazfit?
Amazfit? Nie gehört.
Ich bis vor kurzem auch nicht. Und da scheint es aber einen großen neuen Player zu geben im Segment der GPS-Sportuhren. Das Ding, was ich hier am Arm trage, nennt sich T-Rex 3 Pro. Und das ist das Topmodell von Amazfit.
Okay, und was kann die?
Das ist natürlich immer eine gute Frage bei so Uhren. Die einfachere Frage wäre wohl, was kann sie nicht? Die T-Rex 3 Pro kann wirklich alles, was so eine moderne High-End-Sportuhr im Jahr 2025 halt so können muss. Da fehlt es wirklich an nichts. Da ist von dem hochwertigen Gehäuse mit Titanlünette, Saphirgas und kontrastreichem AMOLED-Display, da geht es weiter über sämtliche Sensoren, die enthalten sind, wo ein ganzes Gesundheitsmonitoring möglich ist, bis hin zu Offline-Karten, die halt die beste Navigation ermöglichen.
Klingt erstmal gut, aber wie du schon sagtest, das können ja inzwischen ziemlich viele Modelle. Gibt es denn noch irgendwas, was die T-Rex 3 Pro besonders macht?
Verstehe, du willst also den heißen Scheiß. Also die Uhr hat eine integrierte Taschenlampe. Das finde ich echt ziemlich nützlich. Die ist auf jeden Fall hell genug, dass man damit den Trail hinunterkommt. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die Smartwatch-Funktionen bei den Amazfit-Modellen echt schon weit entwickelt und fortgeschritten sind. Also Musik hören ist ja mittlerweile Standard, aber das Ding hier hat jetzt auch ein Mikro und einen Lautsprecher. Also du kannst mit deiner Uhr sprechen oder halt mit deiner Mama, wenn sie dich mal auf dem Trail anruft und du das Telefon nicht aus dem Rucksack nehmen willst.
Ja, das ist natürlich praktisch. Also normalerweise lasse ich es ja läuten, wenn ich auf dem Trail bin, aber naja, bei meiner Mama, da muss ich schon gleich rangehen.
Ja, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, immer bei der Mama rangehen. Statt mit deiner Mama kannst du aber auch einfach nur mit der Uhr sprechen. Da ist zum Beispiel so eine KI-App enthalten. Die kann dir sämtliche Fragen beantworten. Das ist jetzt eher noch so Basic-KI. Ich habe es auch nicht wirklich genutzt, aber nur mal als Beispiel, dass Amazfit in dem Bereich wirklich schon ganz vorne dabei ist.
Okay, krass. Obwohl du mich ja eher mit so ganz profanen Dingen überzeugen kannst.
Ja, das ist auch kein Problem. Das Profanste an der Uhr neben den ganzen Hightech und der Funktionsfülle, die sie mitbringt, ist natürlich ihr Preis. Also mit 399 Euro für das High-End-Modell ist die Amazfit T-Rex 3 Pro ja schon krass konkurrenzfähig. Und auch das einfachere Modell, die normale T-Rex, die immer noch unfassbar viel kann, ist natürlich normal günstiger.
Okay, jetzt hast du mich. Wer mehr über die Amazfit T-Rex 3 Pro erfahren will, findet alle Infos in den Shownotes. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Podcast.
Ja, ich muss sagen, das ist der Part, der mir immer am meisten Spaß macht, weil man halt Positionen total überspitzen kann, zuspitzen und auch überspitzen kann und auch Ironie reinbringen kann und einfach Argumente ranziehen kann. Aber der springende Punkt, den hast du schon genannt, ist, dass viele diesen Humor nicht verstanden haben und dann kriegt man echt so Nachrichten wie, hey, das ist ja voll albern und meinst du das ernst mit dididit oder so, ne? Also die haben diese Punkte, die einfach zugespitzt sind, wirklich ja, für bare Münze genommen und dann kommt echt Kritik von denen, hey, meinst du das denn ernst, Julian? Ja, nee, ich habe ja ein bisschen zugespitzt. Muss man sich mal so rechtfertigen. Ja, aber wir wollen mal ein All-in, All-out zu All-in, All-out machen. Das ist jetzt auch schon wieder schwer zu verstehen, oder?
Ja, also ich bin All-out. Also jetzt nach wirklich ein bisschen drüber nachdenken, würde ich sagen, nee, wir lassen die Kategorie sein, wir x'en das raus, wir lassen das, weil es passt einfach nicht rein. Also wir sind hier irgendwie eher zwei erwachsene Leute, wir reden über das Laufen und dann so ein gewollt, so ein gezwungen irgendwie da immer so ein bisschen lustig sein wollen, das finde ich auch albern, das passt irgendwie nicht.
Du nimmst die Würze aus diesem Podcast. Ich meine, Feuilleton ist schön und gut und analytisch über Laufthemen zu sprechen ist toll. Aber gehört es nicht auch zum Feuilleton, zu argumentieren, mal was zuzuspitzen, andere Perspektiven aufzuzeigen, die Metaebene? Und da muss man ja eh immer von rechts nach links, von oben nach unten denken. Und gerade dann sowas Humoristisches reinzubringen, das ist doch das i-Tüpfelchen unseres Podcasts. Und das willst du jetzt streichen, das finde ich krass. Da bin ich bin all in für all in, all out.
Ja, aber ich finde, es gab teilweise schon richtig so beißende Ironie, die dann auch richtig verletzen kann und Gefühle verletzen kann. Und das wollen wir ja auch gar nicht. Ja, also wenn sich Leute wirklich provoziert dadurch fühlen, gerade durch Äußerungen von dir, Juliane, die ja häufig gegen ambitionierte Leute sind, die den Sport auch irgendwie mit einem Leistungsgedanken ausüben, da schießt du ganz häufig gegen. Ja, und die kann ich schon verstehen, dass die sich ein bisschen gekränkt fühlen. Ja,
weil ich weiß, dass diese ambitionierten Leute auch Humor haben. Anders können die diesen Sport auch gar nicht betreiben. Man muss da über sich selbst lachen können, sonst hält man das, glaube ich, gar nicht aus, diesen Druck und so. Und deswegen, das ist was Wohlwollendes. Wenn ich da Witze irgendwie mache oder so, dann ist das gut gemeint. Und ich finde auch, und da bin ich ja wieder bei Richard David Precht und bei vielen anderen auch Soziologen, die sagen, diese übersensible Gesellschaft, die muss man da wieder irgendwie ein bisschen auch disziplinieren und erst recht auch ein bisschen fordern, indem man mal was Provokantes sagt und die das aushalten lässt. Man kann nicht immer alles in Watte packen. Man muss auch mal Sachen aussprechen und diese Übersentimentalität irgendwie auch ein bisschen ausreizen oder herausfordern. Das finde ich in Ordnung. Das kann man der Gesellschaft, unserer HörerInnenschaft zumuten.
Ja, aber auch nein. Also wir wollen ja Leute zusammenbringen hier bei uns. Wir wollen sie ja nicht spalten. Und ich finde, selbst wenn es nur ironisch ist, selbst wenn es nur irgendwie mit dem Augenzwinkern ist, Sachen sind dann erstmal ausgesprochen und sind dann erstmal in der Welt. Und ich finde, das muss man zumindest dann ganz klar irgendwie auch markieren vorher. So, das ist jetzt hier unser Comedy-Teil. Ja? Der Comedy-Teil ist dann nach 10 Minuten wieder vorbei, weil sonst hört man das in einem weg. Und wenn Leute halt zum ersten Mal diesen Podcast hier, das Feuilleton, gehört haben, die wissen ja gar nicht, wie ihnen geschieht. Also ich kann das schon verstehen, dass man dann so auf einmal denkt, hä, habe ich das gerade richtig gehört mit einem halben Ohr? Ja, wird sich da schon wieder lustig gemacht über mich?
Also du willst jetzt allen Ernstes eine Triggerwarnung vor In All Out setzen?
Unbedingt.
Also du traust unseren HörerInnen nicht zu differenzieren zwischen Überspitzung und ernsthafter Analyse.
Nein.
Du unterschätzt und du beleidigst unsere HörerInnen. Das ist wirklich, also wäre ich jetzt HörerInnen, würde ich sagen, ach Christian, also traust du mir das nicht zu, irgendwie Humor zu, das finde ich beleidigend, ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht erreichen uns jetzt ja noch Zuschriften von Leuten, die sagen, boah, All in, All out, ich fand das immer richtig gut. Ich weiß, dass ein paar Leute unsere Diskussionen gerne am Küchentisch dann auch fortgeführt haben und so. Aber die melden sich ja dann eigentlich nicht, sondern es melden sich ja klassischerweise immer nur die, die das nicht mögen. Und da gab es jetzt doch vermehrte Zuschriften, sage ich mal, auf die ich dann auch Rücksicht nehmen möchte. Also ich möchte Rücksicht nehmen. Und von daher plädiere ich jetzt dafür, das einzustellen. Das ist jetzt das allerletzte All-in, All-out, über All-in, All-out und ich bin All-out.
Lass uns mal festlegen, also wenn uns x Zuschriften erreichen, die dafür sind, die All-in sind, dass wir es weiterführen, weil ich bin eigentlich All-in. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
Wir machen eine Umfrage auf Instagram.
Okay.
Und dann habt ihr 24 Stunden Zeit, eure Stimme abzugeben und dann werden wir mal sehen.
Gut, ja, das finde ich fair.
Aber stand dann, jetzt erstmal abgeschafft.
Und ich bin ja durch und durch Demokratin und würde mich dann dem demokratischen Willen auch unterwerfen und das dann sein lassen. Dann würden wir das einmal privat weiterführen, diese hitzigen Diskussionen hier.
Ja. Sehr gut. Kommen wir jetzt zu unserer Hauptkategorie Lauf der Dinge und da wollen wir, wie anfangs angekündigt, über den Film The Long Walk sprechen, der diesen Sommer in die deutschen Kinos gekommen ist. Er läuft gerade nicht mehr in den Kinos, er wird jetzt aber diese Woche auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheinen, kann man sich ihn anschauen. Wir haben ihn vorab gesehen über eine
darfst du das sagen?
Billige, illegale Streaming-Seite, wie man das früher gemacht hat. Ich weiß nicht, ja, also als ich jünger war, habe ich so meine Filme konsumiert, als es eben noch kein Netflix und sowas gab.
Das glaube ich jetzt verjährt, ne?
Ich habe mich echt wirklich gefragt, hat das überhaupt noch einen Platz? Gibt es das überhaupt noch? Braucht man das überhaupt noch? Weil jetzt hat ja jeder irgendwie ein Amazon Prime, Netflix.
Offenbar schon.
Offenbar schon. Und tatsächlich, man findet da auch noch Links. Und naja, da haben wir uns, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt strafbar machen. Wahrscheinlich schon. Naja, auf jeden Fall haben wir uns den Film da angeschaut, weil sonst hätten wir jetzt auch noch gar nicht über den Film sprechen können. So, es war so quasi auch Internetrecherche, die wir da betrieben haben. Und dann ist mir dieser Link da eben untergekommen. So, auf jeden Fall, dieser Film basiert, wie schon auch gesagt, auf einem Roman, der Ende der 70er meines Wissens erschienen ist, von Richard Bachmann, sagt man auf Deutsch, ich glaube, Richard Bachman, sagt man auf Amerikanisch. Und das ist eigentlich Stephen King. Dahinter verbirgt sich Stephen King.
Mhm. Ja. Der Regisseur ist Francis Lawrence. Auf Deutsch heißt der Roman oder Film Todesmarsch. Und beides, The Long Walk und Todesmarsch, also das wirft ja direkt schon Assoziationen auf zum Ultra-Trail-Running.
Todesmarsch, würde ich eigentlich sagen, weckt bei mir erstmal andere Assoziationen. Da denke ich eher so an Zweiten Weltkrieg, auch an China unter Mao. Da gab es auch Todesmärsche. Also auf jeden Fall sehr, sehr schockierende Bilder werden da erstmal in meinem Kopf so freigesetzt, ja. Mhm. Aber interessant, dass du direkt an Ultra-Trail-Laufen denkst.
Ja, Zombie-Walk oder Todesmarsch, ja. Das sind schon Begriffe, die dann auch wieder überspitzt vielleicht fallen.
Death-March, sagt man auch, ja.
Genau, aber die eben schon existieren in diesem Kontext, auch wenn es vielleicht unangebracht ist.
Interessante Übersetzung eigentlich, ne? Von The Long Walk zu Todesmarsch. Also finde ich gleich eine ziemliche Eskalierung. Man könnte ja einfach sagen, der lange Gang oder der lange Weg oder
aber das
der lange Marsch.
Vielleicht Hand in Hand, ne? Also je länger der Weg ist, desto kommen diese todesähnlichen Gefühle auf oder Empfindungen.
Ja.
Deswegen, ich find das sehr passend, ja.
Todesmarsch ist auf jeden Fall ein bisschen reißerischer Titel. Der Film heißt aber auf Deutsch nicht so, oder? Doch, tatsächlich. The Long Walk, Todesmarsch.
Ja.
Ja, okay, ein Doppeltitel.
Worum geht's in dem Film?
Kurze Zusammenfassung. Es geht in einer dystopischen Zukunft. Man weiß nicht genau, wann der Film spielt. Spielt auf jeden Fall in den USA und es muss irgendeine Art von Konflikt, Krieg gegeben haben, Bürgerkrieg, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall liegt das Land in Ruinen. Es scheint der Wirtschaft nicht so gut zu gehen und deswegen wurde ein Format entwickelt, nämlich dieses The Long Walk, wo eine Gruppe von freiwilligen Jugendlichen, männlichen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, sich freiwillig eben dazu anmelden können. Und dann geht man eben auf einen Marsch, wo man mindestens 3 Meilen pro Stunde laufen muss. Das sind umgerechnet 5 km/h circa. Das ist erstmal so das Grundsetting. Das Ganze wird auch live übertragen im Fernsehen und soll die Moral der Gesellschaft sozusagen wieder ein bisschen anfeuern und im Prinzip ja das die Wirtschaft zum Laufen bringen. Also das wird da auch so ganz klar formuliert.
Ja.
Das Besondere ist jetzt, warum heißt es Todesmarsch, Julian? Jetzt kannst du mal hier übernehmen.
Der Marsch wird erst beendet sein, wenn nur noch einer geht. es gibt, wenn man stehen bleibt und während eines so langen Marsches gibt es ja verschiedenste Gründe, um stehen zu bleiben. Der Schnürsenkel geht auf, man muss mal Pipi machen, was auch immer. Dann gibt es eine Verwarnung, noch eine und auch noch eine dritte. Und dann wird man tatsächlich erschossen. Und ja, also das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann nur noch einer steht. Und ja, da, genau, das soll die Motivation der Gesellschaft fördern, um die Produktivität des Landes, das BIP, zu steigern. Also sehr makaber.
Genau so ist es. Es sind, ich weiß gar nicht genau, wie viele Teilnehmer es sind, circa 50
okay. Jugendliche Männer, ja. Also nur männliche Teilnehmer.
Ja, die werden begleitet eben von Militärfahrzeugen, wo eben Soldaten mit Maschinengewehren drauf sitzen und sie müssen ihre Verpflegung selber dabei haben. Sie haben alle so einen Rucksack dabei, wo sie irgendwie Semmeln oder sonst was dabei haben. Alleine Wasser, glaube ich, kriegen sie gereicht. Sie können dann sagen, meine Flasche ist leer, dann kriegt man eine neue Flasche gereicht. So, das ist alles an Assistenz. Ja, das ist so eigentlich so die Ausgangsposition. Und am Ende der Sieger, der kriegt dann einen Wunsch frei, den er sich aussuchen darf, was auch immer. Und er kriegt auch einen Geldpreis. Das lockt dann eben auch, ja.
Mhm, genau. Und ja, das ist die Kurzzusammenfassung.
Wir werden hier spoilern. Also ja, wer diesen Film... ja, wir sagen jetzt, wir haben ja noch nicht gesagt, wer gewinnt und so. Ja. Aber wer diesen Film, wer das jetzt spannend findet und diesen Film so noch möglichst unvoreingenommen sehen möchte, der sollte jetzt hier stoppen, denn wir werden jetzt natürlich den Film auch auseinandernehmen und am Ende, glaube ich, müssen wir auch über das Ende sprechen.
Ja. Mhm. Genau, also wir haben uns diesen Film über deinen Laptop angeschaut und ich möchte direkt mal sagen, was meine Empfindung war. Ich musste, obwohl das so eine auch dramatische und makabere Geschichte ist, ich musste von Anfang an viel lachen, weil wenn man die Parallele zum Ultra-Trail-Running aufmacht, wenn man das im Kopf so mitlaufen lässt, dann muss man die ganze Zeit an die Instagram-Seite Ja Boys Got Drurig denken, der die ganze Zeit irgendwelche Memes aus Filmen produziert und auf den Ultra-Trail-Running-Sport bezieht. Und da steckt so viel drin. Oh mein Gott, das ist wirklich, es ist eine Parodie auf Ultra-Trail-Running. Man muss diesen Film eigentlich nochmal neu untertiteln, einfach so mit Ultra-Trail-Running-Gags. Und dann ist das so lustig.
Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Es ist eigentlich ein 90-minütiges Meme, ja, für Ultra-Trail-Running. Also, wenn man das wirklich, wenn das Framing ist, dann kann man diesen Film eigentlich nicht mehr ernst nehmen.
Nee, das ist das Problem gewesen. Ich habe ihn gar nicht mehr ernst genommen. Es beginnt halt schon, dass der Hauptcharakter Raymond Garrity, ein ja, auch gar nicht sportlich aussehender, rothaariger Dude, mit seiner Mutter eben zum Startpunkt fährt des Geschehens. Und die Mutter weiß ja schon, Pi mal Daumen, worum es geht und ist in Tränen aufgelöst und verabschiedet ihn, umarmt ihn nochmal, dann fallen sie sich nochmal in die Arme und das, allein das schon, ne? Also diese Vorstellung, wenn man sich auch für einen Ultra-Trail angemeldet hat und dann im Startbereich steht, dann fühlt man sich ja auch, als würde man in die Schlacht ziehen. Also vielleicht sind Kriegsvergleiche auch ja, zu makaber, aber das bietet das so ein bisschen an, weil das ja auch so ein Kriegsszenario ist, ne, mit dem Militär am Rande, was man da sieht und so. Und allein das ist schon so lustig. Ne, wie Freunde dich dann verabschieden oder deine Crew und es fließen nochmal Tränen und diese Ergriffenheit auf, weil man sich auf eine lange Reise begibt. Und so ist es im Film ja tatsächlich auch.
Ja, stimmt. Es drängt sich sofort auf. Die fahren da eben zum Startbereich, wie du schon gesagt hast. Man kann wirklich Startbereich sagen, denn da ist dann wirklich das Starterfeld sozusagen, sitzt dann da noch auf der Straße rum.
Auch so abgeschirmt, genau wie in so einem Startblock.
Wie so ein Laufmann, man versucht Energie noch zu sparen, man sitzt dann da rum, man guckt so, wer ist hier sonst noch so dabei und so. Ja. Und allein auch, dass es durch eine Lotterie wird man dafür ausgewählt, das ist natürlich auch schon der erste
wie
Vergleich.
Wie beim Western States oder beim egal wo, ja.
Genau, und dann ist da eben auch, genau wie beim Barclay zum Beispiel, diese Schranke, ja. Diese Gate, ja, wo man so sitzt und so. Und ja, man kriegt auch eine Startnummer. Also man hat wirklich, man wird dann so immer mit der Nummer aufgerufen, wenn irgendwas ist, ja. Mhm. Und das Ganze ist halt wirklich so wie so ein Setting von einem Ultra-Trail.
Ja. Und laut lachen mussten wir auch, als einer der Teilnehmer dann sagt, weil die machen dann da so ein bisschen Smalltalk, einer sieht super fit aus, dann wird über den gesprochen, der andere nicht so und so weiter, dann kriegen sie ihre Startnummern und der eine sagt dann irgendwann, I just want to walk and make some friends. Und da mussten wir so lachen, weil häufig bei besonders langen Ultra-Trails, 100 Meilen, Meilenläufen oder so, ist es genau das, was Leute vorhaben. Also man wird sehr lange gehen und hoffentlich ein paar gute Bekanntschaften irgendwie machen, ein paar coole Begegnungen haben.
Das genau, ist das, ist eigentlich der, das ist eigentlich der Punkt, der, der uns immer wieder zum Lachen gebracht hat, weil das ist ja genau immer der, der Angriffspunkt von Boyce Kocurek, der uns als Ultra-Trail-Community immer selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt, dem halt sagt, naja, eigentlich läuft man ja eigentlich nur, man geht durch die Natur und tut aber so, als wäre man der Übersportler, aber eigentlich ist man nur ein Spaziergänger bzw. ein Wanderer, in Anführungsstrichen nur.
Genau, der Witzemacher hinter Boy Scott Jurek, der Seite, der verkauft auch Merch, so Cappies und so, wo drauf steht Powerhiker und so für Ultratrailläufer. Also genau das ist der Kern eigentlich des Witzes. Und der wird natürlich dann die ganze Zeit sofort getragen in diesem Film.
Ist vielleicht aber auch, also jetzt mal noch mal ein paar hier, wir haben den Pace-Rechner mal angerechnet. Wir haben ja schon gesagt, man muss mindestens 3 Meilen die Stunde unterwegs sein. Es ist eigentlich ein erstmal ganz normaler Gehgeschwindigkeit. Das sind 12 km/h oder irgendwie sowas, oder? Nee, eine 12er Pace sind es. So. Das heißt 12 Kilometer pro, nee, wie sagt man?
5 Kilometer pro Stunde.
5 Kilometer pro Stunde, genau. 12 Minuten pro Kilometer.
So.
Genau, das ist eigentlich eine ganz normale Gehgeschwindigkeit. Aber
damit waren die doppelt so schnell wie ich bei der Tour de Jean.
Ja, genau, jetzt kann man das aber mal hochrechnen. Mhm. Also auf 100 Kilometern sind das 19 Stunden 40. Mhm. Und man muss sagen, diese Strecke, die sie halt laufen, also die laufen nur auf Asphalt. Ja.
Aber haben auch Höhenmeter.
Es gibt auch Höhenmeter, kommen wir gleich noch zu, aber im Wesentlichen ist alles laufbar. Den Witz muss ich auch an einer Stelle mal machen. Naja, also 100 Kilometer, 19 Stunden 40. Und das ist natürlich dann schon, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie schnell war ich eigentlich auf meinem letzten 100er, ist das gar nicht so langsam natürlich dann auf lange Sicht. Ne? Mhm. So, egal, das nur zu den Statistiken. Ja, also das ist die Ausgangslage. Die Parallelen drängen sich sozusagen schon auf und dann geht's eben los. Ja? Das Ganze, muss man sagen, Teil dieser ganzen Geschichte ist eben auch ein Major. Genau, das ist ein militärischer Rang, der also so ein bisschen der Bösewicht ist. Ja, der hat so eine ganz kratzige, tiefe Stimme, der hat immer so eine Sonnenbrille auf. Und der erklärt auch nochmal die Regeln. Und das ist sozusagen der Boss. Ja, das ist so der Evil Boss, der sich es auch nicht nehmen lassen möchte, den vorletzten selbst zu erschießen. Aber wir greifen jetzt vor. Naja, auf jeden Fall, der fährt auch immer mit. Ja, der ist auch immer dabei. Der steht dann da immer auf so einem Auto und guckt sich das alles an und schreit manchmal was rein und so weiter und motiviert die Jungs auch weiterzumachen, genau. Mhm. Und der sagt eben am Anfang auch, worum es hier eigentlich geht. Also es geht um Values, ja. Wir wollen als The Long Walk bestimmte Werte halt auch nach außen tragen, ja. Wie vielleicht auch Trailrunning, das ja auch immer von sich behauptet, für bestimmte Dinge zu stehen. Wir wollen also zeigen, das sagt er auch, wir wollen eine Arbeitsethik hier an den Tag legen. Wir wollen zeigen, dass man halt auch anstrengende Dinge tun kann für einen höheren Sinn sozusagen. Also eine Work Ethic nennt er das. Und eben mit dem Ziel, die Menschen zu motivieren, mehr zu arbeiten, Wirtschaftswachstum zu generieren. Genau, also er ist gegen die sogenannte Epidemic of Laziness. Es geht hier gegen die Pandemie der Faulheit, ja, die sich wohl seiner Meinung nach ausgebreitet hat.
Genau, er sagt, it's a long walk to inspire. Und viele, gerade über Instagram, fühlen sich ja mal tatsächlich inspiriert, wenn sie anderen dabei zusehen, wie sie irgendwelche Ultra-Trails laufen und finishen. Ich glaube, deswegen ist auch das große Interesse an Livestreams beim UTMB und so weiter so hoch, weil genau das passiert ja tatsächlich. Also das ist wieder die originale, sehr naheliegende Parallele, die im Ultra-Trail-Running ja auch wirklich genau so passiert. Und man, also wenn man jemandem zuschaut, wie er durch Tiefs geht und weiterläuft und dann irgendwann finisht, das macht ja wirklich was mit dir. Also du stehst dann wirklich vom Sofa auf und hast Lust, dich irgendwo anzumelden oder so. Das heißt, also das ist ja sehr naheliegend und tatsächlich ein moderates oder ein adäquates Mittel, um das zu erreichen.
Wir kennen es natürlich auch aus faschistischen Gesellschaften, wo eben dieses Märtyrertum, könnte man sagen, diese Heldengeschichte, auch so ein Soldatentum immer sehr hochgehalten wird. Und das ist hier eigentlich ja auch so. Also man bezahlt ja mit seinem Leben, man gibt sein Leben eigentlich dann für die Gemeinschaft im weitesten Sinne, für die Wirtschaft ja auch, für die Zukunft der anderen sozusagen. Wichtig ist, es gibt keine Finishline. Genau dieser Satz wird auch vom Major gesagt, there is no Finishline. Und das kennen wir natürlich aus den Backyard Ultras, wo bei vielen Veranstaltungen das genau dieser Satz über dem Zielbogen nochmal steht. Ja, also zum Beispiel bei Big Dogs, dem Finale des Backyard-Laufens in Tennessee, da habe ich es halt auch auf den Bildern gesehen und so weiter. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, ich könnte mir gut vorstellen, dass Lazarus Lake, der Erfinder des Backyard-Formats, da auch Inspiration rausgeholt hat aus diesem Roman. Es wird mich nicht überraschen, denn das Format ist natürlich Last Man Standing und so weiter. Man läuft so lange, bis keiner mehr kann. Mhm. Und man weiß auch nicht, wie lang es halt geht. Es kann schnell vorbei sein. Es kann aber auch Tage, hunderte Meilen, wie auch immer gehen. Das ist schon sehr, sehr naheliegend hier, finde ich.
Mhm. Eine andere sehr naheliegende Parallele ist zum Wings for Life World Run, wo es ja das Catcher Car gibt. Also da fährt ein Auto mit so einem Aufsatz hinter der Läuferinnenschaft her. Und jeder, der von diesem Auto passiert wird, der ist raus. Der wird nicht erschossen, aber der ist raus. Also und die bei The Long Walk eben stehen bleiben und gecatcht werden sozusagen von dem Car, sind ja eben auch raus nach 3 Verwarnungen. Und also sehr makabre wieder Parallele. Aber dieses Gefühl, also wer schon mal gecatcht worden ist vom Catcher-Car, also alle, irgendwann werden ja alle gecatcht, bis es einen Gewinner gibt, das ist ja wie sterben. Also es ist ja wirklich, oh mein Gott, als wäre man überfahren worden oder so. Oder dieses Gefühl, diese simulierte Unbedingtheit, so hatten wir es mal philosophisch formuliert, ist ja wirklich simuliert, als würde was ganz Schlimmes passieren, wenn du da raus bist. So auch verfolgt zu werden, ne? Und so von so einem Auto, ist ja sehr essentiell, zumindest im Kopf. Und die Parallele finde ich ist auch also sehr prägnant.
Stimmt. Also nicht nur Backyard Ultra, sondern auch Wings for Life. Möglicherweise Anleihen hier aus The Long Walk. Das ist sehr, sehr interessant, finde ich. Lass uns mal ein bisschen in den Film reingehen. Also es wird gesagt, und das ist ja auch eigentlich bei jeder Laufveranstaltung so, anyone can win. Also es kann einfach jeder gewinnen. Am Anfang hat ja jeder dieselben Voraussetzungen und dann geht's los. Es wird sich aber natürlich jetzt im Laufe der ersten Stunden und Tage zeigen, nee, eigentlich kann natürlich nicht jeder gewinnen. Ja, also natürlich sind die Voraussetzungen ganz unterschiedlich. Ja, körperliche Natur,
Equipment,
psychische Natur, was man für Strategien an den Tag legt, das ist ja auch total interessant, ne, die man hier beobachten kann. Ja, also da geht es ja wirklich um Verpflegung. Du hast es gesagt, manche fangen sehr früh an zu essen, werden auch darauf angesprochen, warum isst du jetzt denn schon dein Brot und so weiter. Naja, du wirst schon sehen und so. Und andere heben sich es lieber auf. Manche machen schon geplante Pausen, tun so, als würden sich den Schuh binden, nehmen extra auch 1, 2, 3 Verwarnungen in Kauf, aber rennen dann wieder weiter sozusagen und sagen dann in der Gruppe, nee, ich habe einfach eine Pause gemacht, sozusagen, um Kraft zu sparen. Und diese 3 Verwarnungen, muss man dazu sagen, wenn man dann eine Stunde wieder in dem vorgegebenen Tempo weitermacht, wird in jeder Stunde eine Verwarnung auch wieder weggenommen. Man kann die auch wieder verlieren sozusagen und dann hat man wieder ein weißes Hemd, sage ich mal, genau. Ja, oder auch die Pace wird auch angepasst. Ne? Die haben auch eine Uhr dabei und können dann halt auch so ein bisschen das anpassen. Ja, das sind so die Strategien, oder?
Die wichtigste Strategie, finde ich, ist, Allianzen zu schließen. Ne? Ja. Einige sind sehr sozial, tun sich mit den anderen zusammen, helfen sich gegenseitig. Da werden auch Leben gerettet.
Sie nennen sich die Musketiere auch. Musketiere. Das sind dann 4 Leute, die sich da irgendwie dann ein bisschen unterhalten und Freundschaften schließen.
Genau. Und dann fällt auch einer auf, dessen Namen ich gerade nicht erinnere, der sehr unsozial ist, der die anderen Pi sagt und auch für den Tod dann eines anderen Geas, Walkers, verantwortlich wird und der eben gar nicht dazugehören möchte und so und der es dann auch nicht schafft, weil sich rausstellt, Allianzen zu schließen ist klug. Also ähnlich wie beim Ultratrail-Laufen. Ne? Also jeder, der schon mal länger unterwegs war, weiß, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn du dich unterhältst, wenn du dich anderen anschließt, wenn du Teil einer Gruppe bist. Das ist auf einmal nur noch halb so anstrengend. Also es ist ein riesen Aspekt in The Long Walk und auch beim Ultratrail-Laufen.
Total. Und ich finde, gerade diese Allianzschließung dieser 4 Hauptcharaktere, da kann man schon sehen, es entsteht dann irgendwie so eine Welt in der Welt. Es ist so ein eigener Kosmos, dieser Lauf, ja. Oder auch so ein Rennen dann vielleicht, wo man dann auch ein Stück weit für eine Zeit lang eigentlich vergisst, in welchem Szenario man sich eigentlich befindet. Also man ist dann eigentlich nur auf einem Spaziergang mit Freunden erstmal. Es ist ja eigentlich, die reden auch über Alltägliches, ja. Die machen dann Witze. Und man hat das Gefühl, wisst ihr eigentlich gerade, dass ihr jederzeit sterben könntet? Das vergisst man fast für einen Moment. Immer mal wieder wird das einen in Erinnerung gerufen, weil man dann doch irgendwie einen Schuss hört oder im Hintergrund passiert irgendwas. Aber so ist es ja auch beim Laufen. Ich kenne es jetzt Transalpine Run beispielsweise, wenn man als Team unterwegs ist. dann versucht man schon irgendwie auch vielleicht vergessen zu machen, wie lang man noch hat oder dass das irgendwie hier ein Wettkampf ist. Man redet und versucht, dass so die Zeit halt verstreicht. Und genauso wird es da halt auch gemacht. Ne? Mhm. So eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, würde ich sagen.
Genau, aber das ist ja auch sehr dynamisch. Also mal gelingt das, mal singt man, mal unterhält man sich, mal bewältigt man Probleme. Der eine kriegt Krämpfe und die anderen sagen ihm dann, hier, passt doch einfach deine Pace an. Und dann, ach ja, Mensch, da musste ich auch so lachen. Ne? Weil alle, die mal zu schnell starten und Krämpfe bekommen, mach doch ein bisschen langsamer. Ach ja, Mensch, geht ja wieder und so. Also das war irgendwie auch sehr lustig. Dann kommt aber irgendwann auch der Moment, wo viele richtig fluchen und sagen, das ist so Fakt und häufig das Wort Fuck fällt. Oder dann die Sinnfrage irgendwie kommt und dann sagt auch der Hauptdarsteller, diese Sache hier ist größer als nur dieser Walk. Ne? Das ist was Größeres. Ich habe ein größeres Warum dahinter. Also, weil viele drehen dann irgendwann auch durch und, und springen vom Weg, wollen fliehen, können nicht mehr bleiben, einfach stehen, weil sie im Kopf, also weil sie mental einfach keine Kraft mehr haben. Und die aber weitergehen, die haben halt entweder ein größeres Warum oder halt noch bessere Strategien.
Genau, das ist das Psychologische, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass da natürlich die Voraussetzungen, die Fähigkeit zur Resilienz und so weiter ganz unterschiedlich sind, dass Menschen ja auch ganz andere Rucksäcke, also jeder hat seinen eigenen Rucksack ja auch ganz buchstäblich dabei und das merkt man dann halt auch immer wieder. Es gibt dann zum Beispiel eine Szene, wo gesagt wird, hey, denk nicht über das Ende nach so, sondern make it to the next moment. Hm. Ja, also wie man eigentlich im Laufen sagt, lauf einfach immer nur den Kilometer, in dem du gerade bist oder lauf immer nur bis zur nächsten VP. Hm. Also man versucht das irgendwie aufzusplitten. Und manche Leute schaffen eben diese Emotionsregulierung, nenne ich es jetzt mal, schaffen sie halt nicht. Mhm. Also manche sind einfach, sagen sie auch, too emotional. Ja, also das ist, da sind dann zu viele Emotionen drin. Und ganz interessant, der Hauptdarsteller Pete, der sagt an einer Stelle, ich habe nicht dieses Wettkampfgehen. Ja, also ich bin nicht ehrgeizig genug, um hier zu gewinnen. Er sagt voraus, dass er sich am Ende eher, wenn er nur noch als Vorletzter da ist, sozusagen, wird er sich eher hinsetzen und sich erschießen lassen, als dass er sozusagen jemand anders dann durch sein Weitermachen dann tötet, ja auch passiv tötet, sag ich mal. Ja. Mhm. Also das finde ich ganz schön, dass er das so offenlegt, weil da sieht man halt schon, es gibt, Menschen sind so unterschiedlich und je länger dieses Ding halt geht, desto mehr sozusagen blättern diese Schichten ab vom Charakter, diese Masken fallen ab und es kommt so der innere Kern der Persönlichkeit zur Erscheinung.
Ja, und genau, und viele, die kurz davor sind, die Nerven zu verlieren, um noch eine weitere Strategie zu nennen, ist Mantren aufsagen. Ne? Der eine sagt irgendwie, also wahrscheinlich auch stundenlang am Stück, I wanna go home, I wanna go home, I wanna go home. Und so, ich möchte einfach nur nach Hause, ich gehe nach Hause, ich möchte nach Hause. Und so, und also das ist ja auch eine bewährte Strategie im Laufsport, sich Mantren ausdenken und immer wieder aufzusagen. Das finde ich auch spannend. Also es ist eine Zahl, also wahrscheinlich haben wir noch viele übersehen, aber es sind so viele Parallelen. Es ist, als würde man den letzten 50 Teilnehmern eines Ultratrails zuschauen, wie sie sich so durchkämpfen.
Ganz genau. Wir haben ja eine Folge über die simulierte Unbedingtheit gemacht. Das ist ja ein Konzept, was wir immer wieder mal so hier aufgegriffen haben, weil wir das so spannend fanden. Das ist stammt vom Philosophen
Wolfram Eilenberger.
Sehr gut. Und es ist natürlich in diesem Fall keine simulierte Unbedingtheit, sondern es ist halt die reale Unbedingtheit, sage ich mal. Es geht wirklich um Leben und Tod. Wohingegen natürlich das Ultratrail auf eine Simulation ist dessen. Aber ich finde halt, ja, es ist total spannend, auch dieses Konzept mit reinzubringen, weil ich genau das meint ja Eilenberger, wenn er von der simulierten Unbedingtheit spricht, dass man sich in diese Zustände hineinversetzt, als wäre das Catcher-Car hinter dir und du würdest die Waffe an den Kopf bekommen sozusagen. Ja, also dann, wenn man sich in diese Situation hineinversetzt, in einem Ultra-Trail-Lauf, naja, dann ist man leistungsbereiter, würde ich sagen, oder?
Ja, absolut. Also daran, genau, darum musste ich auch viel denken bei dem Film die ganze Zeit. Und gerade beim Wings for Life World Run, ich glaube, das haben alle dann schon mal erlebt, weil wir alle werden ja gecatcht, bis auf dann die letzte Person, die dann eben gewinnt. Also ist wirklich total die große Parallele. Ja. Und es fühlt sich an, als würde eine Welt zusammenbrechen, als würdest du sterben. Und das hört sich extrem makaber an, aber es ist natürlich auch wieder eine unfassbar gute Strategie, um Motivation zu schöpfen, um halt weiterzumachen. Ne? Also ist auch wieder eine Strategie im Grunde.
Du hattest schon über Höhenmeter gesprochen. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Szene in dem Film. Lass uns da vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen. Denn die Straße ist im Wesentlichen flach und führt immer geradeaus. Und es ist halt maximal monoton. Es passiert eigentlich gar nichts. Es sind überall Felder. Mal irgendwie sieht man eine verlassene Ruine, wo irgendwie eine gespenstisch dreinschauende Person vielleicht noch steht, die irgendwie einfach nur die Jungs so anstarrt. Das ist wirklich auch schon so halb tot. Also man hat das Gefühl, wirklich, dass Land drumherum ist auch schon tot.
Und mal halten aber auch Kinder so ein Schild hoch, irgendwie macht weiter oder irgendwas Motivierendes steht drauf. Ähnlich auch wie bei einem Straßenmarathon oder
ja,
so.
Ja, genau,
so
stimmt. Vereinzelt gibt es dann Fans, aber sehr, sehr vereinzelt. Eigentlich ist es eine sehr tote irgendwie Stimmung, sag ich mal. Naja, und das Ganze gewinnt aber dann an Dramatik, als in einer Nacht es auf einmal leicht bergauf geht. Also man sieht es eigentlich im Film gar nicht so richtig. Es ist weiterhin eine Straße, aber anscheinend gibt es dann doch eine leichte Steigung sozusagen. Und trotzdem muss natürlich die Geschwindigkeit aufrechterhalten werden. Man darf da nicht irgendwie mit einer umgerechneten 3 Meilen pro Stunde Pace dann rumlaufen, in einer Satt-Pace, wie Strava sagen würde, sondern nee, es ist trotzdem einfach diese Geschwindigkeit. Und da fallen dann halt viele zurück und da gibt es viele Tote. Und das ist natürlich hochdramatisch, aber gleichzeitig auch da mussten wir so ein bisschen schmunzeln, weil das ist natürlich, kennt man da auch aus Ultra Trails, ja, dass da eigentlich die Berge dann halt wirklich, da entscheidet sich's dann häufig, da brechen die Leute dann auch irgendwie. Ja. Und,
das kennt man so gut. Ja. Du bist über Stunden bei einem Ultra-Trail mit wem so über die Forststraßen getrabt und dann kommt der fette Anstieg und auf einmal drehst du dich um und die sind weg, weil sie halt nicht mehr mithalten konnten oder so. Und genau, also die Höhenmeter, die Leute halt einfach ausradieren oder fertig machen, da musste ich auch sehr...
Genau, man hakt sich irgendwie unter, man spricht sich irgendwie Mut zu, ja, da hinten ist der Gipfel und komm einfach jetzt... So Augen zu und genau. Durch, kommen sie durch, dann erholen wir uns nachher, wenn es wieder runtergeht und so. Also genau, wie man es halt so im Trail-Laufen dann auch macht. Auch mit Stirnlampen teilweise auch unterwegs in der Nacht, fand ich irgendwie auch dann wieder ganz, ganz witzig. Mhm. Also ja, insgesamt muss man sagen, dieser Film reiht sich natürlich ein in so einen Genre. Es wird als Horrorfilm hier jetzt irgendwie einkategoriert so. Aber ich würde sagen, Horror ist es eigentlich nicht. Es hat Horroranleihen natürlich, aber es hat ja nichts Übernatürliches, keine übernatürlichen Elemente drin oder so. Ja, was würdest du sagen, was ist das für ein Genre?
Das Thriller auch nicht und so. Also für mich war es...
Ja, Psychothriller könnte man ja, schon sagen.
Das wäre vielleicht noch das Passendste.
Ja.
Wir mussten viel lachen, aber das lag halt nicht an diesem Film per se, sondern an dem, was wir daraus gemacht haben.
Genau, und der reiht sich halt ein schon in so eine Reihe von Formaten, die gerade sehr populär sind. Ja, also ich sage jetzt mal Hunger Games beispielsweise. Das ist ja eine Filmreihe, wo es auch um ein Spiel geht, wo es auch um Leben und Tod geht. Oder auch Squid Games, Squid Game oder Squid Games. Ich weiß immer nicht, ob es Mehrzahl oder Einzahl ist. Auf jeden Fall, genau, auch ein absoluter Serienhit auf Netflix. Habt ihr wahrscheinlich von gehört oder gesehen. Wo es ja auch in einem spielerischen Format um Leben und Tod geht. Und da auch am Ende ein Preisgeld zu gewinnen ist und so weiter. Und man... Ja, viel Brutalität erlebt, aber gleichzeitig irgendwie dieses Spielerische da drin.
Sportlichen
Aspekt. Das ist ja total interessant eigentlich, dass auch gerade jetzt sozusagen sich entschieden wurde, jetzt verfilmen wir diesen Stoff von Stephen King, weil er jetzt gerade vielleicht auch irgendwie gut reinpasst, ja, weil das gerade irgendwie so ein Ding ist. Mussten jetzt ja doch 50 Jahre nach dem Erscheinen des Romans irgendwie dann vergehen, sag ich mal, ja. Ja, woran liegt das?
Ja, was meinst du? Was ist die Metaebene? Ne? Also es hat ja schon man denkt an unser System, ne? Also von wegen der nicht stehen bleibt, der immer weiter ackert, der weitermacht, der die Wirtschaft ankurbelt, der was zum BIP beiträgt sozusagen, der kommt nicht unter die Räder, der wird vom Staat irgendwie geschützt und so, ne? Also bloß nicht stehen bleiben, bloß keine Schwächen zeigen, Allianzen bilden, irgendwie fuchsig sein, emsig sein, dann kommst du nicht unter die Räder des Systems.
Setz dich durch gegen andere.
Auch so, genau, auch setz dich durch, auch über Leichen gehen vielleicht im kapitalistischen System, dann wirst du irgendwie durchkommen. Und auch dieses Versprechen, jeder kann es schaffen, das steht ja über all dem, das hat ja jeder im Kopf. Es ist nicht so, weil, wie gesagt, alle sind unterschiedlich ausgestattet, ob jetzt Equipment und so weiter, Sportlichkeit, soziale Dinge und so. Und das kann man auch sehr gut auf eine Gesellschaft beziehen. Ne? Also heißt es auch, hey, wenn du fleißig bist, dann kannst du alles schaffen. Aber so ist es ja nicht. Also auch soziale Durchlässigkeit nach oben, das ist ja leider auch in unserer Gesellschaft eben nicht so, weil viele benachteiligt sind und es nicht schaffen können. Also es denen sehr viel schwerer gemacht wird als anderen. Daran muss man auf jeden Fall denken. Ne? Also so das Ganze als politisches Konstrukt irgendwie zu betrachten.
Und das alles aber auch unter einem Deckmantel der Freiwilligkeit. Also du hast jetzt vor allem so auf den Konkurrenzkampf auch so am Arbeitsmarkt hin argumentiert. Und ja, das Ganze findet ja aber trotzdem unter dem Deckmantel der Freiheit statt. Ja, also wir können uns ganz viel frei aussuchen, unseren Arbeitsplatz. Da haben wir eine gewisse Auswahlmöglichkeit, je nachdem auch welchen Bildungsabschluss man natürlich bekommen hat. Man kann sich seinen Wohnort irgendwie, kann man auch mitbestimmen, wie man wo wohnt, wenn man auch finanziell gut ausgestattet ist und so weiter. Also man kann sich seine Partnerin, seinen Partner irgendwie aussuchen. Man hat ja ein gewisses Maß an Freiheit, auch durch das Grundgesetz natürlich garantiert. Aber das finde ich halt in diesem Film halt auch toll, die melden sich ja freiwillig dazu. Also die haben sich da freiwillig reinbegeben und niemand wird da gezwungen mitzumachen, aber eigentlich halt schon. Beziehungsweise wenn man da erstmal drin ist, dann kommt man nicht mehr raus. Und dann sagt dir halt jeder, ja, aber du bist ja freiwillig da. So, und du natürlich kannst du auch jederzeit aufhören, aber gut, das hat dann halt eben Konsequenzen. Ich finde halt gerade diese Dialektik aus Zwang und Freiheit, ich finde, das wird hier ganz gut auf den Punkt gebracht, wie es in modernen Gesellschaften halt irgendwie dann zu sehen ist. So.
Mhm, ja, und dann wieder auf den Ultra-Trail oder Ultramarathon bezogen, ist ja auch, du hast dich, ist wieder exakt einfach die Parallele, du hast dich freiwillig angemeldet, aber wenn du einmal drin bist, dann fühlt sich so ein DNF auch an wie Sterben, also da bist du einfach dann drin gefallen, das ist der kleine Vergleich. Um es wieder runterzubrechen auf den Laufsport.
Ja, da fällt mir natürlich auch der Satz ein, Death before DNF, das ikonische T-Shirt von Willpower, wobei hier natürlich dann Death because of DNF eigentlich der Satz wäre für The Long Walk. Ja, also ein Film, der, ich würde sagen, sehenswert ist, also gerade unter dieser Prämisse, wenn man das so ein bisschen als Meme versteht, sehr, sehr unterhaltsam, definitiv. Man kann es auch einfach ohne diesen humorvollen Aspekt irgendwie sich anschauen. Ich würde sagen, es ist jetzt kein Oscar-verdächtiger Film, oder?
Nee, der Film an sich, der hatte auch Längen. Ja. Ich fand es teilweise fast ein bisschen langweilig. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man Läufer ist und auch mal lange Läufe gemacht hat, dann kann man den Film nicht sehen, ohne an diese Parallelen zum Laufsport zu denken. Und dann ist es schon wieder lustig, dann ist es eine Empfehlung. Aber so der Film an sich per se, würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Ja. Vielleicht lieber das Buch lesen, das ist wahrscheinlich noch besser.
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Das Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, ja. Ist ja häufig so bei Stephen King Verfilmungen, dass die Filme eigentlich nicht an das Buch herankommen. Würde ich sagen, lehne ich mich jetzt, glaube ich, nicht aus dem Fenster. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Es gibt Ausnahmen. Vor allem die neueren Verfilmungen sind dann doch von hohem Niveau. Aber ja, dieser Film ist auf jeden Fall ist gut. Schaut ihn euch gerne an und bietet, wie gesagt, unheimlich viel Potenzial für lustige Witze bei gemeinsamen Läufen draußen.
Was ich tun werde, ist, Boy Scott Jurek den Hinweis geben, bitte mach was draus.
Denn ist bestimmt schon in Arbeit.
Ja, wahrscheinlich. Denn das will ich sehen. Ist wirklich komplett ein einziges Meme und da freue ich mich schon drauf, die ganzen Memes dann zu sehen.
Okay, ja, Juliane, ich würde sagen, das war unsere letzte Folge vor Weihnachten und die letzte Folge in diesem Jahr. Mhm. Bleibt uns allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes Fest zu wünschen. Wie und wo immer ihr auch feiert, mit wem, habt einfach irgendwie eine gute Zeit. Kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns im Januar wieder, oder?
Genau. Bleibt uns gewogen, so wie Pia Lorenz aus dem Gerechtigkeit und Loseblatt Podcast immer sagt. Das bleibt mir immer so im Ohr. Das wollte ich auch immer mal gesagt haben. Also bleibt uns gewogen.
Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, Alles Laufbar weiterhin betreiben zu können, dann denkt gerne darüber nach, eine Alles Laufbar Mitgliedschaft abzuschließen. Gibt es für 3,90 € im Monat schon und man kann sie auch verschenken. Jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht auch eine Idee noch, digital unter den Weihnachtsbaum zu legen. Alles klar, in diesem Sinne, macht es gut.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.